Und dafür wollen wir dir auch noch einmal mit unseren Worten danken für dein Wort, das du uns gegeben hast. Wir begreifen das ja erst so im Laufe unserer Jahre mit dir, wie wichtig das ist, dass du uns nicht ohne Orientierung gelassen hast. Und was für einen unglaublichen Schatz du uns da anvertraut hast mit deinem Wort. Und je länger wir es lesen, desto mehr geraten wir in Staunen und desto dankbarer sind wir dafür, dass du durch deinen Geist uns dieses Wort gibst und es lebendig wird, es sich mit unserem Leben, unserem Herz, unserem Geist verbindet und du dich darin abbildest, du zu uns kommst, du uns bewegst, uns berührst, uns nahe bist, auch an diesem Morgen. Und wir möchten dich jetzt ganz, ganz herzlich um deinen Segen bitten für Nor, für ihren Vortrag, für ihre Bibelarbeit und denken auch an die anderen beiden Gruppen, die mit uns hier im Haus sind. Und gemeinsam stehen wir vor dir und bitten dich um das Wirken deines Geistes. Ohne deinen Geist, da läuft gar nichts, das wissen wir. Mit deinem Geist ist alles möglich. Rede du zu uns, begegne du uns, komm du bei uns an. Versorg du uns, du treuer Hirte und guter Herr. Amen.
Ja, wir haben heute Morgen ziemlich viel Text. Wir nehmen das einfach in aller Ruhe durch und erwarten, dass Gott zu uns sprechen wird. Ich lese 2. Mose ab Vers 11 und dann bis Ende des Kapitels, 2. Mose 2 ab Vers 11. Es geschah aber zu der Zeit, als Mose erwachsen geworden war, da ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihre Lasten. Und er sah, dass ein Ägypter einen Hebräer schlug, einen seiner Brüder. Da schaute er sich nach allen Seiten um, und als er sah, dass kein Mensch anwesend war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Am zweiten Tag ging er auch hinaus, und siehe, zwei hebräische Männer stritten miteinander. Und er sprach zu dem Schuldigen: Warum schlägst du deinem Nächsten? Er aber sprach: Wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch töten, wie du den Ägypter getötet hast? Da fürchtete sich Mose und sprach: Wahrlich, die Sache ist bekannt geworden. Und es kam vor den Pharao, und er trachtete danach, Mose umzubringen. Aber Mose floh vor dem Pharao und hielt sich im Land Midian auf, und er setzte sich an einen Brunnen. Aber der Priester in Midian hatte 7 Töchter, die kamen, um Wasser zu schöpfen, und füllten die Tränkrinnen, um die Schafe ihres Vaters zu tränken. Und da kamen Hirten und jagten sie fort. Aber Mose erhob sich, kam ihnen zu Hilfe und tränkte ihre Schafe. Und als sie zu ihrem Vater Reguel kamen, sprach er: Warum seid ihr heute so bald wiedergekommen? Und sie sprachen: Ein ägyptischer Mann hat uns aus der Hand der Hirten gerettet. Und er schöpfte uns auch Wasser genug und tränkte die Schafe. Und er sprach zu seinen Töchtern: Und wo ist er? Warum habt ihr den Mann dort gelassen? Ruft ihn her, dass er mit uns Brot isst. Und Mose willigte ein, bei dem Mann zu bleiben, und der gab Mose seine Tochter Zippora zur Frau. Und sie gebar einen Sohn, dem gab er den Namen Gersom, denn er sprach: Ich bin ein Fremdling geworden in einem fremden Land. Aber viele Tage danach geschah es, dass der König von Ägypten starb. Und die Kinder Israels seufzten über ihre Knechtschaft und schrien, und ihr Geschrei über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen, und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Kinder Israels, und Gott nahm sich ihrer an. Mose ist gestern umgezogen, der lebt jetzt am Hof, und er ist schon etwas älter. Er hat wahrscheinlich sicherlich eine sehr hochwertige Ausbildung am Hof Ägyptens bekommen. In Apostelgeschichte 7, Vers 22 heißt es: Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet. Er lernte lesen und schreiben und rechnen. Er hat die ägyptische Sprache gelernt. Er hat wahrscheinlich auch Fremdsprachen gelernt. Er studierte ägyptische Texte, beschäftigte sich mit Literatur, mit Verwaltung Und sicherlich hat er Sportarten betrieben wie Bogenschießen oder Reiten, denn beide waren geliebte Sportarten zu der Zeit der 18. Dynastie. Er muss auch miterlebt haben, dass Herrscher oder Leiter aus anderen Ländern zu Besuch kamen. Und vielleicht durfte er mit dabei sein, als er älter war, als der Pharao mit politischen Ratgebern oder mit Vertretern seines Heeres gesprochen hat. Hat er viel mitbekommen. Vielleicht ist er auch dabei gewesen, als gesprochen wurde über die Sklaven und die Maßnahmen, die man treffen sollte, um das eine oder andere Bauprojekt gut verlaufen zu lassen. Wie sollte man das zum Beispiel organisieren, dass 10.000 Sklaven an einem bestimmten Ort gelangten? Wie lange brauchte man, um die Leute dort zu kriegen? Was brauchte man organisieren? Was musste man organisieren wegen Essen und Trinken für so viele? Das sind alles Dinge, die am Hof liefen und die Mose als junger Mann mitgekriegt hat. Und so ist er allmählich vertraut geworden mit Politik, mit Logistik und mit Macht. Und so waren diese Jahre am ägyptischen Hof keine verlorenen Jahre, denn was er jetzt lernte, hat er später gebraucht. Später, als er gut 1,5 Millionen Menschen durch die Wüste führen musste. Da ist das sehr gut gewesen, dass er was über Logistik mitgekriegt hat und über große Gruppen, die man irgendwie leiten muss und irgendwie irgendwo hinbringen muss. Ein Kommentator sagt über diese Zeit, die Feinde der Hebräer erzogen das Kind, die Henker des Volkes Gottes rüsteten ihn zu mit den Waffen der Kenntnis, womit er ihnen später ihre Beute entreißen würde. Die Feinde Israels haben den Retter Israels vorbereitet, geschult. Jetzt lesen wir im Vers 11, dass Mose eines Tages hinaus zu seinen Brüdern ging und ihre Lasten sah. Apostelgeschichte 7, 23, als Mose 40 Jahre alt geworden war, stieg der Gedanke in ihm auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels zu sehen. Wir wissen also aus Apostelgeschichte, wie alt er zu dieser Zeit war, schon 40, hat viele Jahre am Hof verbracht und er ist noch immer daran interessiert, wie es seinem eigenen Volk geht. Er ist in seinem Herzen immer ein Hebräer geblieben. Und wenn er an diesem Tag wahrnimmt, dass ein Ägypter einen Hebräer tötet, kann er das nicht bestehen lassen. Er hat es in sich, für die Bedrückten aufzukommen, aber die Weise, worauf er das tut, ist noch sehr menschlich. Er reagiert mit Gewalt und er tötet den Ägypter und er macht das wohl überlegt, denn das heißt, dass er zuerst sich nach allen Seiten umgeschaut hat, um sicher zu sein, ich bin alleine und ungesehen, und dann hat er den Ägypter getötet und im Sand begraben. Hebräer 11, Vers 24 spricht von diesem Vorfall und Mose wird gelobt. Das ist merkwürdig. Aber passen wir auf, Mose wird nicht gelobt wegen seines Handelns, sondern wegen seiner Einstellung oder seiner Haltung. Hebräer 11, 24, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze in Ägypten. Mose wird gelobt, weil aus seiner Reaktion deutlich wird, dass er nicht an Macht oder an seiner Position oder an Reichtum hängt. Er identifiziert sich mit einem Sklaven, der verachtet und geschlagen wurde, und er riskiert mit dieser Identifikation seine Position als Sohn am Hof. Und hier ist er ein Typus von Jesus, der, als er in der Gestalt Gottes war, sich selbst entäußerte und die Gestalt eines Knechtes annahm. Wir kennen den Text aus Philipper 2. Paulus sagt uns in diesem Text in Philipper, dass wir so gesinnt sein sollen wie Jesus. Und hier ist Mose das, denn er identifiziert sich, der Prinz identifiziert sich mit dem Sklaven. Aber er handelt nicht nach Jesu Sinne. Seine Einstellung ist richtig, aber sein Handeln ist noch sehr menschlich und ist nicht zu verteidigen. Es geschieht hier, es findet hier ein Mord statt. Es ist Mose Berufung, das Volk aus der Sklaverei zu retten, aber diese Tat ist heftig und voreilig und er handelt auf eigener Faust. Es ist unangebracht. Er ist zwar hochgebildet, aber man sieht hier, dass er noch nicht geläutert ist. Es muss noch an ihm gearbeitet werden. Und diese Arbeit bekommt er, und zwar 40 Jahre lang wird an ihm gearbeitet in der Wüste. Ich habe mich oft gewundert darüber, dass Mose nicht gestraft wurde. Aber ich denke, dass er gestraft wurde. Denn die Wüstenzeit 40 Jahre lang war natürlich nicht sein Wunsch. Das war nicht so das, was man sich für sein Leben vorstellt. Es war eine Verbannung, eine Absonderung. Er war am Hof, war er Prinz. In der Wüste war er niemand. Das ist schon ein Unterschied. Prunk, Pracht, Ehre war für ihn normal. Jetzt wird er ein anonymer Flüchtling, der sich in der Wüste zurechtfinden muss. Und er kommt in das Gebiet der Midianiter zwischen Ägypten und Kanaan. Und Apostelgeschichte 7, 29 sagt, dass er ein Fremdling im Land Midian wurde. Aber er war sich nicht überlassen, denn Gott war mit ihm. Und in diesen Jahren hat er Mose treu ausgebildet, und zwar in der Absonderung, in der Stille. Ich weiß nicht, wie Mose das empfunden hat. Vielleicht hat er das so empfunden, dass er ausrangiert worden war, dass er eben aus dem Verkehr gezogen worden war. Wir kennen das vielleicht auch selbst. Es gibt Zeiten von Krankheit vielleicht, wo man nicht das tun kann, was man will. Oder man wird entlassen. Oder es gibt andere Situationen, wo man auf einmal merkt, ich bin nicht mehr gefragt. Ich bin irgendwie am Straßenrand, sitze ich. Und der Verkehr rast vorbei, ich bin nicht mehr dabei. Man fragt sich, was der Sinn seines Lebens ist. Man fragt sich, wo Gott vielleicht ist. Man zweifelt, warum hat er das zugelassen? Ja, er hat es zugelassen. Weil er ein Gott der Liebe und der Treue ist und weil uns solche Zeiten zum Segen werden können. Viele biblische Helden haben eine Wüstenzeit erlebt. Denken wir an David, gut 15 Jahre auf der Flucht. Er war doch gesalbt worden. Er wusste, ich bin doch der nächste König. Wie kann das sein, dass ich jetzt 15 Jahre lang auf der Flucht bin? Elia, gerufen und so treu, war am Hof Ahabs. Verbringt dann mehr als ein Jahr an einem Bach, keine Menschen, nur ein paar Raben als Gesellschaft. Was soll das? Jesus, 40 Tage in der Wüste, bevor sein öffentlicher Dienst anfing. Und auch Mose wird in der Wüste geformt. Und die Umstände zwingen ihn, nicht mehr auf eigener Faust zu handeln, sondern auf Gott zu warten. Und wo er zuerst jähzornig war, wird er allmählich ruhiger und wird er sogar in 4. Mose 12, 3 beschrieben als sehr sanftmütig. Der Mann hat sich verändert, 4. Mose 12, 3. Er war sehr sanftmütig, mehr als alle Menschen auf dieser Erde. Gottes Geist kann uns verändern. Gottes Geist kann uns verändern. Wir sagen oft, ich bin nun einmal so. Es ist genetisch bedingt. Mein Vater war auch je zornig, ich auch, oder ungeduldig. Aber hier zeigt sich, dass Gott einen Mensch wirklich verändern und erneuern kann. Und dieser Prozess läuft bis an unser Lebensende oder bis Jesus zurückkommt. Ich rede jetzt von der Frucht des Geistes. Und man sieht diese Frucht langsam auch bei Mose entstehen. In Vers 15 trifft er bei einem Brunnen die sieben Töchter des midianitischen Priesters Reguel. Als Midianiter war er ein Nachkomme von Abraham und seiner Frau Ketura. Das war die Frau, die er geheiratet hatte, hat nachdem Sarah gestorben ist. 1. Mose 25, Vers 1. Wir kennen Reguel auch als Jethro. Der Name bedeutet so etwas wie Hoheit oder Eminenz, sagt etwas über seine Position. Und Reguel bedeutet Freund Gottes, womit nicht gesagt ist, dass Jahwe gemeint wurde, denn es ist hier von Gott die Rede und nicht von Jahwe. Also die Begegnung mit den Hirtinnen beim Brunnen ist kein Zufall. Es gibt öfters Begegnungen bei einem Brunnen in der Bibel und da hat Gott immer was vor und sehr oft etwas Romantisches und hier auch. Denn er heiratet natürlich, Mose heiratet eine dieser 7 Mädchen. Er hat sie beschützt, er hat ihnen geholfen, sie erzählen davon zu Hause, er wird eingeladen und dann heißt es, dass vereinbart wird in Vers 21, dass Mose bei dieser Familie bleiben wird. Das ist nicht so selbstverständlich gewesen, denn dieses Einwilligen in Vers 21 hat in hebräischer Sprache so etwas von sich überreden lassen. Sich überreden lassen. Er hat also eingewilligt, aber nicht direkt. Aber nachdem er eingewilligt hat, ist es sehr schnell gegangen. Dann hat er Zipporah als Frau bekommen. Ihr Name bedeutet kleiner Vogel. Und sie bekommen einen Sohn Gersom, in dessen Namen wir das Heimweh von Mose spüren. Ich bin ein Fremdling in einem fremden Land geworden. So empfindet Mose das noch immer. Er befindet sich im Exil. Midian ist nicht sein Zuhause, es ist eine Haltestelle. Er ist unterwegs. Diese Zeit in der Wüste ist Teil des Lehrplanes der Akademie Gottes. Hier wird er angestellt als Hirte der Schafe seines Schwiegervaters. Hier wird er vorbereitet auf seinen späteren Dienst. Der Prinz, Hirte. Und nicht einmal von seinen eigenen Schafen, sondern von den Schafen seines Schwiegervaters. Er hat nichts mehr. Er ist total abhängig. Und dann bringt uns 2. Mose zurück nach Ägypten. In Vers 23, da hat sich wenig verändert. Die Kinder Israels sind noch immer geknechtet und nach dem Tod Pharaos, Vers 23, kommt es zu einem kollektiven Aufschrei nach Erleichterung. Der Himmel scheint nach wie vor geschlossen zu sein. 400 Jahre lang hat Gott nichts von sich hören lassen. 400 Jahre lang geschwiegen. Es scheint, als interessiert es Gott nicht, wie es seinem Volk geht. Es scheint, als bewegt es ihn nicht, wie sie leiden. Und wir wissen nicht, wie lange diese Sklaverei gedauert hat. Wir wissen nur, dass es immer schlimmer geworden ist. Und wir kennen vielleicht dieses Gefühl, dass die Hebräer, das Gottesvolk, damals gespürt hat, wir sind verlassen. Wir beten, aber der Himmel ist wie aus Kupfer gemacht, wir kommen da nicht durch, wir werden nicht gehört, wir sind nicht gesehen. Wie kann das sein? Nun, die Geschichte von Israel zeigt uns, dass unser Gott hört. In Vers 23, ihr Geschrei kam vor Gott. Und Vers 24, und Gott erhörte ihr Wehklagen und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Vers 25, und Gott sah auf die Kinder Israels und Gott nahm sich ihrer an. Wunderbar. Nimmt nicht hinweg, dass es 400 Jahre Stille gewesen ist. Dass Generationen gestorben sind, ohne dass sie die Erfüllung gesehen haben. Aber es war dem Himmel in diesen Jahren nicht gleichgültig, was in Ägypten lief. Und es war eigentlich auch nicht erst jetzt, dass Gott hörte. Denn während man meinte, vergessen zu sein, waren im Himmel schon alle Hebel in Bewegung gesetzt worden, um die Befreiung Israels ganz sorgfältig vorzubereiten. Es brauchte Mose. Und Mose brauchte 80 Jahre, bis er so weit war, dass er als Befreier Israels auftreten konnte. Man wurde gehört. Und wir erleben hier in 2. Mose diese Erhörung. Die Befreiung des Volkes kann beginnen. Es ist Gottes Zeit. In Apostelgeschichte 7,30 heißt es, als 40 Jahre erfüllt waren. Gott hat praktisch auf Mose gewartet, bis der so weit war. 40 Jahre in der Wüste. Und Gott hat den alten Bund mit Abraham, Isaak und Jakob nicht vergessen, nie vergessen. Was in Ägypten vor sich gegangen ist, war keine Überraschung für Gott. Er hat sogar schon mit Abraham über diese Zeit geredet, und zwar in 1. Mose 15, Vers 13. Da hat er Abraham gesagt, du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same, deine Nachkommen, ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört. Und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang, sogar die Zeit wurde erwähnt. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten, und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. 1. Mose 15, Vers 13. Wir können nur hoffen, dass das Generationen immer weiter gesagt wurde. So hat Gott das gesagt. Es gibt Hoffnung. Gott hat uns nicht vergessen. Das gehört alles zu Gottes Plan, was nicht hinwegnimmt, dass es schmerzhaft ist für die, die am Anfang dieser 400 Jahre lebten. Oder in der Mitte, die das nicht erlebt haben, die mit Erwartung leben mussten. Wir leben auch mit oder in Erwartung, oder? Weil wir wissen, dass Jesus kommt, wiederkommt, wir wissen nicht wann. Wir wissen nicht, ob das noch zu unseren Lebzeiten geschehen wird. Wir hoffen das wäre toll. Aber wir wissen es nicht. Und wir werden aufgefordert von Gott, um mit Erwartung und in Erwartung zu leben. Uns zu freuen und bis dahin das zu tun, was wir tun können, Gott zu dienen, mit ihm zu wandeln. Wir sind jetzt bei 2. Mose 3 angekommen und ich lese dieses Kapitel. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer, und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Und da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Und er antwortete, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran. Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pheresiter, Heviter und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mich gekommen, und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. So geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Und Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen solle? Und da sprach er, ich will mit dir sein und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Vielleicht doch mal zuerst bis hierher. Mose ist jetzt 40 Jahre lang Hirte gewesen. Und auf der Suche nach gutem Weidegrund kommt er über die Wüste hinaus bis an den Berg Gottes, den Horeb. Hier gibt es Wasser und genügend Nahrung für die Tiere. Wir kennen den Horeb auch aus dem Sinai. Und dieser Berg Gottes ist sehr wichtig im Leben Mose. Jetzt bei seiner Berufung, dann tatsächlich später, wenn er mit dem Volk, mit dem befreiten Volk hier steht. Er wird ein paar Mal oben auf dem Berg vor Gottes Angesicht erscheinen, zweimal 40 Tage lang. Und unten am Berg wird auch diese furchtbare Geschichte mit dem goldenen Kalb stattfinden. Es ist Gottes Berg. Er ist mit seiner Herde unterwegs und es geschieht etwas Auffallendes. Es brennt ein Dornbusch. Das ist an sich nicht außergewöhnlich. denn die Sonne konnte so brennend heiß sein und die Büsche so vertrocknet, dass sie spontan zu brennen beginnen konnten. Aber hier ist das Wunderbare, dass der Busch nicht verzehrt. Das ist seltsam und so übernatürlich, eine große Erscheinung wird das hier genannt, dass Mose sich auf den Weg macht, um das näher zu betrachten. Ein Feuer in der Wüste, ein Dornbusch, der nicht verzehrt. Was er noch nicht weiß, wenn er sich auf den Weg macht, ist, dass dieses Feuer ein heiliges Feuer ist, weil der Engel des Herrn in der Flamme anwesend war. Der Engel des Herrn in der Flamme. Es ist nicht die Rede von einem Engel, sondern vom Engel des Herrn. Und der Engel des Herrn im Alten Testament ist ja eine frühe Erscheinung Jesu. Es ist nicht irgendein Engel gewesen, der in Auftrag Gottes handelte. Es ist ein Engel, der als Gott gesprochen hat. Nicht ein Botschafter, sondern der Engel Gottes. Diese Erscheinung Gottes an Mose ist sehr wichtig. Vor allem, weil Gott sich zum letzten Mal gezeigt hat, offenbart hat an Jakob in einem Traum, bevor der nach Ägypten kam. 1. Mose 46, 2 bis 4. Und jetzt offenbart sich Gott an dem Moment, wo das Volk bald Ägypten verlassen wird. Und während Mose jetzt näher kommt, ruft Gott ihn zu, Mose, Mose. Das geschieht ein paar Mal in der Bibel, dass Gott einen Namen zweimal ruft. Abraham, Abraham. Und zwar in dem Moment, als er fast dabei war, seinen Sohn zu töten. Saul, Saul. Samuel, Samuel. Jakob, Jakob. Martha. Martha. Ich fragte mal in einer Konferenz, was bedeutet das, wenn Gott einen Namen zweimal ausspricht? Und da sagte eine Alarmstufe 1. Ich denke, so etwa ist das. Es ist ein sehr wichtiger Moment. Gott ruft Mose, Mose, Martha, Martha, Saul, Saul. Stopp. Stopp. Ich habe euch was zu sagen. Und Mose reagiert mit drei Worten: Hier bin ich. An diesem Moment zeigt sich bei ihm keine Spur von Angst. Er gibt einfach Antwort und die Antwort ist sehr stark: Hier bin ich. Es hat das in sich, was wir auch bei dem jungen Samuel gesehen haben, der sagte: Dein Knecht hört, in 1. Samuel 3. Im Tempel in Shiloh wurde ein Junge gerufen, hier beim Horeb ein alter Mann. Und beide sagen: Hier bin ich. Das Alter ist für Gott nicht so wichtig. Er sucht Menschen, die ihm zur Verfügung stehen. Und wenn er uns ruft, will er diese Antwort hören: Hier bin ich. Rede. Dein Knecht hört. Möge das auch so sein bei uns. Wenn wir Gottes Stimme hören, in seinem Wort oder sonst wie, dass wir sagen: Herr, hier bin ich, ich stehe dir zur Verfügung. Gestern bei den Senioren haben wir Psalm 5 betrachtet. Und da sagt David: Morgens schaue ich aus, stehe dir zur Verfügung. Ich schaue aus, was hast du mit mir vor? Und jetzt wird zuerst Mose gesagt, dass er seine Schuhe ausziehen soll, weil der Ort, wo er steht, heiliges Land ist. Der Ort selber ist natürlich nicht heiliges Land. Es ist die Anwesenheit Gottes, die dieses Land oder dieses Grundstück heilig zu einem heiligen Ort macht. Er ist der Heilige. Das vergessen wir manchmal. Ich merke das vor allem bei jungen Leuten. Gott wird der Kumpel. Man darf mit ihm rechnen. Er ist mein Freund. Ich kann ihn alles fragen. Ich darf ihm alles sagen. Er steht mir zur Verfügung. Ich will ihn gerne bei mir in meinem Lebensboot haben, aber ich bin am Ruder. Und er darf nur helfen, wenn es schief geht oder wenn es mir nicht gelingt. Und hier sehen wir wieder so deutlich, er ist der Heilige. Und darum zieht Mose auch seine Schuhe aus. Wir dürfen nach Hebräer 4, Vers 16 freimütig zum Thron der Gnade gehen. Aber das ist nicht dasselbe als frech. Freimütig. Wir werden erwartet, wir dürfen kommen, aber mit Respekt. Andreas hat mir vorgestern etwas gesagt, das war eine tolle Offenbarung, das habe ich nicht gewusst. Bei Ihnen in der Bibel wie bei mir ist wahrscheinlich die Rede von zwei Schuhen, Plural. Zieh deine Schuhen aus. Aber in ganz alten hebräischen Schriften ist die Rede von einem Schuh, Singular. Und gerade dieser eine Schuh macht den Unterschied. Denn Schuhen dienten im Alten Testament nicht nur als Fußbekleidung, sie spielten auch bei symbolischen Handlungen eine entscheidende Rolle. Es geht hier um eine gerichtliche oder eine juristische Handlung. Es sind zwei Parteien, es wird etwas verabredet und der Mann, der seinen Schuh auszieht, sieht mit dieser Handlung ab von seinen Rechten. Wir kennen das aus dem Buch Ruth, oder? Boas will Ruth heiraten, aber es gibt einen Mann, der hat die ersten Rechte. Und jetzt treffen sie sich beim Tor der Stadt und da zieht der Mann, der Ruth freigeben will, du kannst sie heiraten, Boas zieht seinen Schuh aus. Eine juristische Handlung. Uralte hebräischen Geschriften, bei uns ist das so gekommen aus zwei Schuhen. Aber eigentlich ist hier die Rede gewesen von einem Schuh. Ich finde beide toll, muss ich ehrlich sagen. Ich finde diese gerichtliche, juristische Handlung ein faszinierender Gedanke, aber genauso faszinierend und wichtig finde ich das, dass wir unsere Schuhe ausziehen, weil da eben der Staub der Erde dran klebt und dann vor Gott drehen mit Ehrfurcht. Und während Mose jetzt den Schuh oder seine Schuhe auszieht, redet Gott weiter und stellt sich vor, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und an diesem Moment verbergt oder bedeckt Mose sein Angesicht, weil die Anwesenheit Gottes für ihn unerträglich ist. Mose fürchtet sich, ihn anzuschauen. Wenn man sich der Heiligkeit Gott gewahr wird, dann tritt man zurück. Wir haben das auch bei Petrus gesehen in Lukas 5, nach dem Fischfang. Da entdeckt er, das ist Gott, das kann nur Gott sein. Dieser Jesus ist nicht nur ein Rabbi. Und dann sagt er, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und dann folgt beim Berg Horeb eine Rede Gottes, der damit anfängt, dass Gott sagt, dass er gesehen und gehört hat, dass er weiß, dass er kennt, dass ihm die Lage seines Volkes nicht entgangen ist, auch wenn er hunderte von Jahren geschwiegen hat und man gemeint hat, dass er abwesend war. Vers 7, ich habe das Elend meines Volkes gesehen, ich habe ihr Geschrei gehört. Vers 8, ich kenne ihre Schmerzen. Vers 9, ich habe ihr Bedrängnis gesehen. Das ist die Wahrheit über Gott. Er sieht. Er weiß, er kennt, er hört. Das ist unser Gott. Er sieht, er kennt, er hört. Und David sagt im Psalm 139, dieses Erkenntnis ist zu wunderbar, ich kann es nicht fassen. Herr, du kennst mich, du kennst alle meine Gedanken, du kennst schon meine Worte, bevor ich weiß, was ich sagen werde. Du weißt es schon. Gott sieht. Und er hat das Elend seines Volkes nicht nur wahrgenommen, es hat ihn bewegt und er ist herabgekommen. Er sagt, ich bin herabgekommen, euch zu retten und in ein gutes und weites Land zu führen. Und dann werden in Vers 17 die fremden Völker genannt, erwähnt, die dort leben. Und dann wird es auf einmal ganz persönlich für Mose, denn dann heißt es du. Ich habe was mit dir vor. Ich habe gesehen, ich habe gehört. Und Vers 11 oder Vers 10, nun geh hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk aus Ägypten führst. Es ist wunderbar, wenn Gott wirkt und Wunder tut. Aber es ist nicht unbedingt wunderbar, wenn er uns dabei gebrauchen will. Wenn er uns einsetzen will. Wir beten für das Eingreifen Gottes, aber es wäre angenehm, wenn wir selbst ein bisschen draußen bleiben. Außer Gefahr vor allem. Gott möge andere Menschen zu seinem Dienst berufen und wir beten gerne für sie. Aber bitte frag nicht uns. Das sehen wir auch in kleinen Dingen in der Gemeinde. Da werden Dinge gefragt und wir haben keine Zeit, keine Lust. wir denken, das passt nicht zu uns. Da ist es manchmal sehr schwierig, um Menschen für bestimmte Dienste zu finden. Und es geht dabei nicht immer um Dinge, die wirklich zu schwer für uns wären. Während das, was Mose gefragt wird, unheimlich schwierig ist, kann sich dabei nichts vorstellen. Er ist ja auch 80 Jahre inzwischen, das ist ja im fortgeschrittenen Alter, da muss man so eine Aufgabe noch verwirklichen. Und dann sieht man auf einmal, dass sich in dieser Situation Gott und Mose gegenüberstehen. Er hat gesagt, hier bin ich. Aber jetzt kommt doch ein Wenn oder Aber. Er fühlt sich überfordert. Vers 11. Ich will mit dir sein. Wer bin ich? Vers 11, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte. Der ehemalige Prinz, der so stur war, der einfach einen Ägypter getötet hat, hat auf einmal sein Selbstvertrauen verloren. Und er hat recht, denn aus uns heraus können wir nicht viel. Aber mit Gott sieht das anders aus. Ich denke an Worte von David aus 2. Samuel 22, Vers 30. Mit dir, Herr, kann ich gegen Kriegsvolk anrennen. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Das ist ein Vertrauen, das wachsen muss. Ein Vertrauen, das wir üben müssen, das wir lernen müssen. Es ist, denke ich, die Frucht der Erkenntnis der Allmacht und der Größe Gottes. Ich kann nichts, aber für ihn ist nichts unmöglich. Also mit ihm sieht das anders aus. Und Mose ist hier an diesem Moment nicht so weit. Er hat ja auch gerade etwas sehr Eingreifendes erlebt und jetzt wird er auf einmal gefragt und er denkt, ich kann das nicht. Interessant. Vorher in Ägypten hat er die eigene Kraft überschätzt und die Schwierigkeiten vielleicht unterschätzt, die auf ihn zukommen würden. Nun ist es umgekehrt, er überschätzt die Schwierigkeiten und unterschätzt die Kraft, die er mit Gott hat, die Gott ihm schenken will. Er ist sich seiner Hilflosigkeit bewusst. Das hat er in 40 Jahren Wüstezeit gelernt, dass die eigene Kraft nicht ausreicht. Und das ist eine kostbare Lektion, dass wir wissen, dass die eigene Kraft nicht ausreicht. Und Gott sagt, ich will mit dir sein, in Vers 12. Und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Stellt euch das mal vor. Er weiß, was in Ägypten los ist. Und Gott sagt, irgendwann wirst du hier an diesem Ort stehen, mit dem Volk, das jetzt geknechtet ist, und sie werden frei sein. Eine Verheißung. Vers 13, und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen werden, was ist sein Name, was soll ich dann sagen? Und Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich, ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. Geh hin und versammle die Ältesten von Israel und sprich zu ihnen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist mir erschienen. Und er hat mir gesagt, ich habe genau Acht gegeben auf euch und auf das, was euch in Ägypten geschehen ist. Und ich habe gesagt, ich will euch aus dem Land Ägyptens herausführen in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pheresiter, Heviter und Jebusiter, in das Land, in dem Milch und Honig fließt. Und wenn sie auf dich hören, so sollst du und die Ältesten von Israel zum König von Ägypten hineingehen und zu ihm sagen, der Herr, der Gott der Hebräer, ist uns begegnet. So lass uns nun 3 Tagesreisen weit in die Wüste gehen, damit wir dem Herrn, unserem Gott, Opfer darbringen. Aber ich weiß, sagt Gott, dass euch der König von Ägypten nicht ziehen lassen wird, auch nicht durch eine starke Hand. Aber ich werde meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit allen meinen Wundertaten, die ich in seiner Mitte tun will, und danach wird er euch ziehen lassen. Und ich will diesem Volk Gunst verschaffen bei den Ägyptern, so dass ihr nicht leer ausziehen müsst, wenn ihr auszieht, sondern die Frau eines jeden von euch soll von ihrer Nachbarin und Hausgenossin silberne und goldene Geräte und Kleider fordern. Die sollt ihr euren Söhnen und Töchtern geben und Ägypten berauben. Ich will mit dir sein. Und das soll das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Du wirst an diesem Berg Gott dienen. Ich will mit dir sein. Der erste Vorwand von Mose haben wir schon gesehen. Wer bin ich, dass ich das tun soll? Da geht es um ihn. Die zweite Frage, da geht es um Mose. Wer bist du? Geht es um Gott. Wer bist du eigentlich? Wenn mich die Leute fragen, wer mich gesandt hat, was soll ich denn sagen? Was ist dein Name? Nach antiker Vorstellung bestand zwischen dem Namen und seinem Träger eine enge Bezogenheit. Mose Frage hat das auch in sich. Es geht hier um das Geheimnis des Gottesnamen. Was spricht sich mit diesem Namen aus? Was ist das Wesen des Gottes Israels? Und Gott antwortet mit einer seltsamen Selbstoffenbarung: Ich bin, der ich bin. Seine Worte sprechen von seiner Selbstexistenz und Ewigkeit, von Beständigkeit. Er wurde nicht geschaffen, er war schon immer und er wird immer sein. Wir singen das: Du bist der Anker in der Zeit, und so ist das. Er war immer, er war gestern, er ist heute, er wird ewig sein. Eine größere Sicherheit gibt es nicht. Ich bin, sagt Gott in Vers 15, das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht oder in allen Generationen. Eine andere Übersetzung: Dies ist mein Name für immer. So wird man mich anrufen in alle Generationen. Es wird weiter nichts gesagt, es wird auch nicht nachgefragt. In den Versen 16 bis 18 folgen einige praktische Anweisungen. Mose soll zuerst die Ältesten Israels, das waren die Häupter oder die Vertreter der 12 Stämme, versammeln und mit ihnen reden. Und er hat ihnen 4 Dinge zu sagen. Jahwe ist mir erschienen. Es ist Jahwe Israels Not ans Herz gegangen. Jahwe hat entschieden, Israel aus Ägypten zu befreien, und Jahwe wird sie in ein gutes Land bringen. Eine vierfache Botschaft. Und die Ältesten werden mit Mose und Aaron zusammenarbeiten. Sie werden gemeinsam den Pharao besuchen, das ist auch wichtig, dass Pharao sieht, dass nicht 2 Schwärmer vor ihm stehen, sondern dass das ganze Volk hier auch mitkommt und vertreten ist, und dass es nicht nur Menschen sind, die sich was einbilden. Denn die ersten Worte der Botschaft an Pharao sollen lauten: Der Herr, der Gott Israels, ist uns erschienen. Und nach dieser Mitteilung sollen sie Pharao um einige Tage Urlaub bitten. Er soll sein Sklavenvolk die Gelegenheit geben, sich einige Tage zurückzuziehen, um ihren Gott zu dienen oder Opfer zu bringen. Das ist eine Botschaft, die bestimmt weniger dramatisch ist, als hätte Mose gesagt: Wir wollen auf immer jetzt wegziehen. Er bittet um ein paar Tage Urlaub. Es ist vielleicht machbar auf diese Weise. Dennoch sagt Gott auch gleich, dass es nicht einfach wird. Und dass Pharao nicht sagen wird: Also geh. Er sagt Mose gleich ganz offen: Das wird lange dauern und das wird ein Kampf sein, denn Pharao wird nicht das einwilligen, was ihr haben wollt. Er will zu nichts zu bewegen sein. Das ist nicht sehr ermutigend, oder? Schicke dich wohin? Hier ist meine Botschaft, und apropos, niemand wird hören. Die werden dich nicht glauben, die werden nicht das machen, was du fragst. Aber dann kommt eben diese Zusage, ich werde meine Hand ausstrecken, sagt Gott. Ich werde Ägypten schlagen mit Wundertaten und ich werde mein Volk euch Gunst verschaffen bei den Ägyptern und irgendwann wird Pharao euch ziehen lassen und zwar nicht mit leeren Händen. Gott hat gesprochen. Und es ist sehr klar, er selbst wird die Sache zur Hand nehmen. Er wird dafür sorgen, dass sie gut ausgeht. Ich habe beschlossen, Vers 17, ich werde euch aus dem Elend Ägyptens herausführen in das Land, in dem Milch und Honig fließen. Vers 20, ich werde meine Hand ausstrecken, Ägypten schlagen, ich will Wundertaten tun. Vers 21, ich will diesem Volk Gunst verschaffen bei den Ägyptern. Man müsste das mal nachzählen. Ich will, ich werde, ich will, ich werde. Alles Verheißungen. Gott wird bei Mose sein und ihn nicht verlassen. Von Mose ist eigentlich nur Vertrauen gefragt. Eigentlich nur Vertrauen. Und das ist gerade das Schwierige. Es ist nur Vertrauen gefragt. Und dann geht es weiter in 2. Mose 4. Wir sind fast da, aber es wird immer schwieriger, denn Mose zeigt sich immer unwilliger. Mose antwortete Kapitel 4 und sprach, siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Und da sprach der Herr zu ihm, was hast du in deiner Hand? Und er sagte, einen Stab. Und er sprach, Gott, wirf ihn auf die Erde. Und er warf ihn auf die Erde, da wurde er zu einer Schlange. Und Mose floh vor ihr. Aber der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hand aus und ergreife sie beim Schwanz. Und da streckte er seine Hand aus und ergriff sie und sie wurde zum Stab in seiner Hand. Darum werden sie glauben, dass der Herr dir erschienen ist, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und der Herr sprach weiter, stecke doch deine Hand in deinen Gewandbausch. Und da steckte er seine Hand in seinen Gewandbausch. Und als er sie herauszog, siehe, da war seine Hand aussätzig wie Schnee. Und er sprach, stecke deine Hand wieder in deinen Gewandbausch. Und er steckte seine Hand wieder in seinen Gewandbausch. Und als er sie aus seinem Gewandbausch herauszog, siehe, da war sie wieder geworden wie sein übriges Fleisch. Wenn sie dir nun nicht glauben und nicht auf die Botschaft des ersten Zeichens hören, so werden sie doch der Botschaft des zweiten Zeichens glauben. Wenn sie aber auch diesen beiden Zeichen nicht glauben und nicht auf deine Stimme höre, so nimm Wasser aus dem Nil und gieße es auf das trockene Land, so wird das Wasser, das du aus dem Nil genommen hast, auf dem trockenen Land zu Blut werden. Und Mose sprach zum Herrn, ach Herr, ich bin kein Mann, der reden kann. Ich bin es von jeher nicht gewesen, ich bin es auch jetzt nicht, seitdem du deinem Knecht geredet hast, denn ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge. Kann sein nach 40 Jahren, wo er viel geschwiegen hat. Trotzdem haben wir vorher noch nie sowas von ihm gehört, dass er damit ein Problem hätte. Und da sprach der Herr zu ihm, wer hat dem Menschen den Mund gemacht oder wer macht ihm stumm oder taub oder sehend oder blind? Bin ich es nicht, der Herr? So geh nun. Ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst. Und da erwiderte Mose, ach Herr, sende doch, wen du senden willst. Und da wurde der Herr zornig über Mose und sprach, weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron, der Levit, gut reden kann? Siehe, er zieht dir entgegen. Und wenn er dich sieht, so wird er sich von Herzen freuen. Du sollst zu ihm reden und ihm die Worte in den Mund legen, so will ich mit deinem Mund und mit seinem Mund sein und euch lehren, was ihr tun sollt. Er soll für dich zum Volk reden und so wird er dein Mund sein und du sollst für ihn an Gottes Stelle sein. Und nimm diesen Stab in deine Hand, mit dem du die Zeichen tun solltest. Sie werden mich nicht glauben. Sie werden nicht auf mich hören. Sie werden sagen, der Herr ist nicht erschienen. Dreimal ein Nicht in Vers 1 von Kapitel 4 und einmal ein Aber. Das menschliche Aber, das auf unsere sichtbare Realität schaut. Und dagegenüber steht das göttliche Aber mit mir. Aber wenn man so verklebt ist mit dem menschlichen Aber, dann sieht man das göttliche Aber nicht mehr. Aber. Einmal aber, dreimal nein. Und man kann das verstehen, denn Gott hat sich so lange schon nicht gemeldet. Und ja, es ist auch so, dass Mose in Ägypten Skepsis erwartet. Und Gott geht darauf ein, gibt ihm drei Wunderzeichen, die das Volk überzeugen sollen. Das mit der Schlange ist auch sehr interessant, denn bei diesem Wunder ist zu bedenken, dass die Schlange in Ägypten Symbol königlicher und göttlicher Macht war. Sie war Teil des Diadems, das ein Pharao trug. Und wenn jetzt diese Schlange zum Stab in Mose Hand wird und erst umgekehrt, sieht man, wer der eigentliche Gebieter ist. Das ist nicht der Pharao, das ist der Gott Israels. Gott geht ein auf Mose Ängste, gibt ihm drei Wunderzeichen oder zwei und sagt, wenn die nicht gelingen, dann kommt noch ein drittes dazu. Diese Zeichen sollen Mose legitimieren. Man soll seine Botschaft annimmt, und wenn es nicht geht, dann gibt es das dritte Zeichen, worin Mose Wasser auf dem Nil aufs trockene Land gießen soll, und es soll zu Blut werden. Der Nil war für Ägypten nicht nur ein Fluss, es war ein Gott. Man hat den Nil angebetet, und das gibt diesem Zeichen sehr viel Gewicht. Es kommt noch ein Vorwand: Ach, mein Herr, ich bin kein Mann, der reden kann. Und da merkt man, wie kreativ wir sind, wenn es um Ausreden geht. Wie kreativ wir sind. Er hat schon alles Mögliche gesagt, jetzt kann er auf einmal nicht reden. Das haben wir nicht gehört. Aber wir finden diese Argumentation übrigens auch später bei Jeremia. Der klagt auch über einen Mangel an Redegabe. In Jeremia 1, 4 bis 8. Und Gott akzeptiert das nicht. Mose soll aufhören, damit sich selbst in den Vordergrund zu stellen. Er hat nicht mit sich zu rechnen, er hat mit Gott zu rechnen. Denn er, Gott, hat Menschen geschaffen mit einem Mund, und er wird mit Mose Mund sein und ihn lehren, was er sagen soll. Und dann kommt wieder ein Vorwand, und dann merken wir, Mose will nicht. Vers 13, da erwiderte Mose: Ach Herr, sende doch, wen du senden willst. Ja, das hat Gott doch schon gesagt, wen er senden will. Und jetzt ist Gottes Geduld zu Ende. Er wird zornig. Gott hat sehr viel Geduld mit uns, aber wir merken auch immer wieder in biblischen Geschichten, dass es auch Grenzen gibt. Dass wir Grenzen überschreiten, dass wir zu weit gehen, wie ein Kind auch manchmal zu weit geht bei den Eltern, oder? Dann ist das Geduld zu Ende. Dann ist der Geduld zu Ende. Dann sagen wir, jetzt ist aus. Und sowas geschieht hier auch. Und dennoch kommt Gott Mose gnädig entgegen, indem er ihm einen Beistand, einen Mitgefährten schenkt. Das finde ich so toll von Gott. Er ist genug, El Shaddai bedeutet auch der Name, er ist genug. Dennoch erkennt er, dass für uns das manchmal nicht genug ist, dass wir so gerne doch auch Mitmenschen hätten, die ein Stück mit uns ziehen. Und er schenkt Mose Aaron. Der ältere Bruder soll Mose begleiten. Gott kennt unser Bedürfnis an menschlicher Hilfe. Und wir dürfen einander Mitgefährten sein. Wir denken auch an Naomi. Ruth ist mit ihr gezogen nach Jerusalem. Aaron soll für Mose sprechen zum Volk. Er soll Mose Sprechrohr sein. Und ihnen beiden wird Gott helfen beim Sprechen. Und diesmal hat Mose nichts zu sagen. Er schweigt. Und Gott lässt ihn wissen, dass er das Ganze schon in Bewegung gesetzt hat. Siehe, Vers 14, Aaron zieht dir entgegen, und wenn er dich sieht, so wird er sich von Herzen freuen. Erinnert uns an Jakob. Gott sagt also, Esau ist schon längst unterwegs. Das geht alles in Ordnung. Gott bereitet Dinge vor im Schatten. Wir sehen das nicht. Es ist Vertrauen gefragt. Und dann redet Mose in Vers 18 mit seinem Schwiegervater Jethro. Und dieser sendet ihn in Frieden hin. Er kam zurück zu Jethro, Vers 18, sprach zu ihm: Lass mich gehen und sehen, ob meine Brüder noch leben. Und Jethro sprach zu Mose: Geh hin in Frieden. Und dann spricht der Herr zu Mose in Vers 19, beruhigt ihn noch einmal: Geh nach Ägypten zurück, die Leute sind alle tot, die nach deinem Leben trachteten. Das war der Vorwand, den Mose selbst vergessen hatte. die hassen mich doch dort. Und Gott erinnert ihn daran, es gäbe noch einen Vorwand. Aber auch dafür habe ich gesorgt, die sind alle tot, die Menschen von damals. Und Mose nahm seine Frau und seine Söhne, ließ sie auf einem Esel reiten, zog wieder in das Land Ägypten und er nahm den Stab Gottes in seiner Hand. Und dann redet Gott nochmal mit Mose und sagt, was er sagen soll, ganz wichtig, Vers 22, Israel ist mein erstgeborener Sohn, das sollst du sagen. Das ist bis heute so. Israel ist Gottes geliebte Volk, Gottes erstgeborener Sohn. Und wir, die Gemeinde Christi aus den Heiden, sind dazugekommen, nicht anstatt. Israel bleibt Gottes Eigentum, sein besonderes Volk. Und er sagt, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Aber wenn du dich weigern wirst, ihn ziehen zu lassen, so werde ich deinen einen erstgeborenen Sohn umbringen. Dann kommt noch ein Zwischenfall. Ich komme bald zum Abschluss, keine Angst. Verse 24, ein Zwischenfall wird erwähnt, ist schwierig. Es geschah also unterwegs, in der Herberge war, sie haben sich irgendwo aufgehalten. Da trat ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Wie kann das sein? Mose ist jetzt in Gehorsam unterwegs in Richtung Ägypten. Der Herr kommt ihm entgegen und will ihn töten. Das kommt noch einmal in der Bibel vor bei Jakob. Der ringt eine ganze Nacht mit Gott. Warum will Gott Mose töten? Das wird uns klar in Vers 25. Da nahm Zipporah einen scharfen Stein und beschnitt ihrem Sohn die Vorhaut und warf sie ihm vor die Füße und sprach, fürwahr, du bist mir ein Blutbräutigam. Und da ließ er Gott von ihm Mose ab. Sie sagte, Blutbräutigam wegen der Beschneidung. Anscheinend hat Mose seinen Sohn nicht beschnitten. Und das ist natürlich schon bei der Bundesschließung mit Abraham gesagt. Das soll das Zeichen sein, dass ihr mein Volk seid, dass alle Buben, alle Jungens beschnitten werden. Und das hat Mose nachgelassen, wir wissen nicht warum. Und damit hat er sich eigentlich, hat die Familie das Bundeszeichen nicht mit sich getragen, das Gott vorgeschrieben hatte, im Abrahamsbund. Und vielleicht ist es so gewesen, dass Zipporah gesagt hat, also das machen wir nicht, und dass er auf sie gehört hat. Die Midianiter wurden auch beschnitten, aber erst kurz vor der Hochzeit, so mit 23 Jahren. Bei Gott ist das natürlich anders bei seinem Volk. Das soll 8 Tage nach der Geburt stattfinden. Und es ist Zipporah, die hier anscheinend versteht, was los ist und die eingreift und die ihren Sohn noch beschneidet und damit eben das Bundeszeichen wiederherstellt, was sie nicht mit sich getragen haben. Und der Herr sprach zu Aaron, geh hin, Mose entgegen in die Wüste. Also die Todesdrohung ist anscheinend vorbei. Gott wollte ihn töten. Zipporah hat das in Ordnung gebracht und dann geht's weiter. Mose bleibt am Leben. Geh hin, Mose entgegen in der Wüste, er redet mit Aaron. Da ging er hin, traf ihn am Berg Gottes und küsste ihn. 2 Brüder treffen sich nach 80 Jahren wieder. Ich nehme an, dass der nicht bei Pharao auf Besuch gehen durfte und sagte, das ist mein Bruder. Sie haben sich lange, lange, lange nicht gesehen und Mose verkündigte Aaron alle Worte des Herrn, der ihn gesandt hatte und alle Zeichen, die er ihm befohlen hatte. Und da gingen sie hin und versammelten alle Ältesten der Kinder Israels. Die werden einige Stunden miteinander geredet haben. Und Aaron war ja der ältere Bruder, muss jetzt auf den jüngeren Bruder hören und hat wahrscheinlich immer nachgefragt, noch einmal, wie war das? Wie ist es dir eigentlich hier gegangen in diesen Jahren? Wie war das mit diesem brennenden Dornbusch? Und wie weißt du, dass Gott wirklich geredet hat? Und was hat er gesagt? Die Brüder haben lange miteinander geredet und dann sind sie gegangen. Und Aaron redete alle Worte, die der Herr zu Mose gesprochen hatte. Der hat das alles aufgenommen. Alles gut verstanden. Und er, Mose, tat die Zeichen vor den Augen des Volkes. Da glaubte das Volk und als sie hörten, dass der Herr sich der Kinder Israels angenommen und ihr Elend angesehen habe, dann neigten sie sich und beteten an. An diesem Tag ist die Zwangsarbeit anders verlaufen, denn die Erwartung war wieder lebendig. Es ist jemand gekommen mit einer ganz tollen Botschaft, die Befreiung steht bevor. Wir werden befreit. Es wird alles hier ein Ende haben, unser Leiden von so vielen Jahren. Und sie beten Gott an, sie neigen sich. Das ist ein sehr positives Ende des vierten Kapitels in 2. Mose. Bringt Erwartung, bringt Freude und damit leben wir dann bis heute Abend. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Wir wollen beten. Vater im Himmel, wir danken dir für diese Geschichte, deine Geschichte. Wir danken dir für deine Treue. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der sieht, der kennt, der versteht, der handelt, der nicht loslässt, was seine Hand begonnen ist. Wir danken dir, Herr, dass du der Ich Bin bist, der Ewige, dass wir dich anbeten dürfen, dass wir dich kennen dürfen, dass du auch mit uns deinen Weg gehst und wir verstehen Mose so gut, der eigentlich dachte, ich will jetzt mal bleiben, wo ich bin, das ist alles sicher geworden und vertraut. Ich will keine Aufregung mehr in meinem Leben, bin zu alt dafür, keine Abenteuer. Aber Herr, du hast ihn gerufen und ihn beauftragt und wir wollen das lernen, das zu sagen, was Mose sagte, hier bin ich. Und dann auch ohne Wenn und Aber, Herr. Wir wollen das lernen, so zu vertrauen, dass wenn wir dich hören, dass wir auch gehen, dass wir etwas wagen, weil wir nicht mit uns rechnen, sondern mit dir. Und wir sind überwältigt, wenn wir sehen, dass du einen Mann mit 80 Jahren einsetzt. Jung oder alt ist für dich nicht die Frage. Du suchst Menschen, die zur Verfügung stehen. Und wir wollen das überdenken, überwiegen, was ist mit uns? Wo liegen unsere Vorwände, wo haben wir vielleicht Angst, wo sind wir nicht bereit? Und wir beten, Herr, schenke das, dass wir dort ankommen, wo wir vom ganzen Herzen Ja zu dir sagen. Und dass wir dir sagen, wir stehen zur Verfügung. Wir bitten nicht nur, dass du uns segnest, wir möchten auch, dass du uns zum Segen setzt. Wo und wie halt auch. Lehre uns das, Herr, dass wir immer mehr vertrauen, dass wir immer mehr auf dich schauen und immer weniger auf uns, dass wir nicht mit uns rechnen, sondern mit dir. Und schenke das auch, dass wir den anderen ein Aaron sein können, ein Wegbegleiter, wie es Ruth für Naomi war, dass wir Acht aufeinander geben, dass wir einander helfen, bei dir zu bleiben, im Glauben zu wachsen, uns auszustrecken nach dem, was du mit uns vorhast. Wir danken dir in Jesu Namen, dass wir auch dein Volk, deine Kinder sein dürfen. Segne uns, Herr, und setze uns zum Segen. Amen.